Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Wir betrachten Woche für Woche das echte Leben, besonders an Wendepunkten und in den Momenten, wo besondere Veränderungen und Herausforderungen auf uns zukommen. Im Studio begrüße ich hier ganz herzlich Sandra Löhr. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du bist Autorin, Journalistin, machst Fernsehen, Print, Radio. Heute bist du mit einer ganz persönlichen Geschichte von Katharina bei uns, das weiß ich. Was für eine Geschichte ist das?
Ja, also es geht bei der Geschichte von Katharina darum, wie man als Familie weiterlebt, wenn jemand fehlt. Und vor allem, wie man Raum für eigene Trauer finden kann, wenn man sich gleichzeitig um die Trauer eines anderen kümmern will.
Mhm. Und wer ist Katharina? Wie bist du an diese Geschichte gekommen?
Katharina ist 53 Jahre, Freiberuflerin, arbeitet als Illustratorin und hat schon viele tolle Kinderbücher gestaltet. Und sie vermietet in ihrem Berliner Atelier Büroplätze für Freiberufler. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Und sie war mir sofort sehr sympathisch. Also eine lebenskluge, offene Person, mit der kann man total gut lachen. Und sie hat einen Sohn, Jon, der ist 17 Jahre alt und für den sie auch noch alleine sorgt. Also ich fand schon so ein bisschen so eine Powerfrau wie aus dem Bilderbuch. Und dann habe ich aber erst so später erfahren, so nach und nach, dass sie einen ganz schön schweren Rucksack zu tragen hat. Sie hat nämlich vor ein paar Jahren, also jetzt vor genau 3 Jahren, ihren Mann verloren. Und da war ihr Sohn gerade erst 13.
Also ich habe, glaube ich, doch eine sehr lebensbejahende Art. Und dann habe ich das angenommen, dieses Schicksal. Ich habe gesagt, so, das, jetzt ist es so. Ich beklag mich jetzt nicht. Wir machen einfach wirklich das Beste draus. Und das stand wirklich so vor meinem inneren Auge, so als Aufgabe, wirklich geschrieben, in Buchstaben quasi greifbar. Also jetzt ist es deine Aufgabe alleine und deine Verantwortung, den Jon gut in sein Leben zu bringen.
Und ihr Mann ist vor 3 Jahren verschieden. Kam das überraschend?
Das kam mit der Diagnose sehr überraschend. Und das hat mich auch total beschäftigt. Also diese Aufgabe, von der Katharina da spricht, also dieses plötzlich und ungewollt alleinerziehend durch den Tod eines Partners. Weil, also es gibt ja um uns rum viele Alleinerziehende, viele Paare, die sich trennen oder Patchwork-Familien, die dann Kinder gemeinsam oder abwechselnd aufziehen. Aber ich habe mich echt gefragt, wie schafft man das überhaupt in so einem Fall? Also so als richtig Alleinerziehende, wenn da wirklich gar kein anderer mehr ist und dann noch on top den Verlust ja auch noch zu verarbeiten zu müssen. Und Katharina hat mir dann erzählt, wie das für sie und ihren Sohn war.
Ich bin relativ spät Mutter geworden. Ich glaube, ich war 36 und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass ich beruflich einigermaßen fest im Sattel sitze. Ich hatte eine Agentur, mit der ich regelmäßig zusammengearbeitet habe. Also aber mit diesem Willen auch, dass ich weiterhin mein eigenes Geld verdienen will, hat das auch geklappt.
Also Katharina und ihr Mann Georg haben sich im Studium kennengelernt und arbeiten dann beide als Freiberufler, als 2007 ihr gemeinsamer Sohn Jon auf die Welt kommt. Und also Katharina liebt ihren Beruf, will auf jeden Fall weiterarbeiten und so kümmern sich eben beide um das Kind und das ist Katharina auch sehr wichtig. Denn sie will nicht abhängig werden natürlich von ihrem Partner und sie will, dass ihr Sohn in einer kleinen Familie aufwächst. Also sie selber ist mit Vater, Mutter und 3 Geschwistern groß geworden. Und dann aber im Herbst 2019 wird plötzlich alles ganz anders. Da fühlt sich Katharinas Mann also immer öfter schlapp, ignoriert das aber erstmal, bekommt dann aber starke Schmerzen in den Beinen. Und als er dann schließlich zum Arzt geht, bekommt er eine erschütternde Diagnose. Er hat Krebs in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, überall schon Metastasen, Heilung ausgeschlossen. Also da ist er gerade mal Ende 40. Musik Katharina ist natürlich total geschockt. Aber sie wird ja nicht nur ihren langjährigen Partner, ihren Mann verlieren, sondern Jon eben auch seinen Vater. Und der ist gerade mal 12 Jahre alt.
Ich wollte sofort eigentlich offen sein mit Jon. Der Jon wusste, was Krebs ist. Der hatte einen Sommer mit mir am Sterbebett meiner Mutter verbracht. Und mein Mann wollte das nicht. Und dann habe ich gesagt, das halte ich nicht aus. Das geht nicht. Ich platze. Ich muss mich auch jemandem mitteilen dürfen. Und der Jon muss Fragen stellen dürfen. Und der ist ja auch, wie alle Kinder, sensibel und merkt ja auch, wenn wir über Sachen nicht sprechen, dann merkt er das ja auch. Das geht gar nicht.
Ja, also sie nimmt sich vor, ihm die Wahrheit zu sagen, aber behutsam. Also er soll ja keinen Schock kriegen und soll sich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass sein Vater bald nicht mehr da sein wird. Und eines Nachmittags auf dem Dachgarten ihres Mietshauses spricht sie dann auch mit ihm und sie buddeln in den Hochbeeten, die sie da aufgestellt haben, herum. Und ja, sie versucht es also sehr behutsam zu machen.
Und ich habe dem Jon einfach ins Boot geholt. Aber ich habe ihm nicht gesagt, wie schlimm das ist. Ich habe nicht gesagt, er wird vielleicht in einigen Wochen oder Monaten sterben. Aber ich habe gesagt, er wird nicht gesund werden.
Ja, und dann ein paar Monate später geht es ihrem Mann dann auch schon sehr schlecht. Und die Familie verbringt aber viel Zeit miteinander, auch wegen des Corona-Lockdowns, wo sich ja alle irgendwie in die eigenen vier Wände auch zurückgezogen haben. Und Katharina freut sich erstmal über diese geschenkte letzte Zeit und ist aber gleichzeitig oft total traurig, weil für sie fühlt sich das so an, gerade haben wir doch als Familie alles zum ersten Mal erlebt, der erste Geburtstag, Geschenke auspacken an Weihnachten, das erste Mal mit Jon im Meer baden. Und jetzt machen sie das alles vermutlich zum letzten Mal. Und das ist natürlich für Katharina schwer auszuhalten. Im April 2021 geht es dann ihrem Mann auch schließlich so schlecht, dass er ein letztes Mal ins Krankenhaus kommt und dort dann am frühen Abend des 2. Mai stirbt. Und als sie gegen 8 Uhr nach Hause kommt, sitzt Jon im Wohnzimmer und wartet auf sie. Und sie hat mir erzählt, sie weiß gar nicht mehr ganz genau, was sie ihm gesagt hat. Also Papa ist gestorben oder jetzt ist er tot. Sie weiß nur noch, dass sie sich schweigend umarmt haben und ein paar Kerzen angezündet haben. Und dass sie auf den Dachgarten gegangen sind, dass es dunkel war und die Sterne über ihn geglitzert haben.
Mein Sohn hatte noch einen kleinen Vorrat an Silvesterraketen und dann haben wir eine Rakete in den Himmel geschickt für den Papa. Aber wir waren traurig, also das war wirklich schwer. Ich hatte vor allen Dingen das Bedürfnis, also dem irgendeine Form zu geben und irgendwie was zu tun, also ja, ein Ritual.
Sandra Löhr hat uns die Geschichte von Katharina mitgebracht. Katharina, haben wir gerade schon gehört, ist plötzlich alleinerziehend. Für sie kommt das total überraschend, hast du erzählt. Wie geht's in der Situation dann weiter?
Ja, also nach dem Tod verlassen die beiden erstmal nicht die Wohnung. Sie hören Musik, essen ein bisschen was zusammen. Ansonsten ziehen sie sich einfach zurück.
Und dann kam mehr Beileidsbekundung, als wir handeln konnten. Und wir haben dann wirklich einfach die Jalousie runtergelassen vorne und einfach die Klingel abgestellt. Und der Jon hatte ein Projekt von der Schule, was er zu Hause machen sollte. Der hat sich dann so ein kleines Tiny House gebaut aus Pappe, winzige kleine Möbel reingestellt und hat da eigentlich 2 Tage lang sein kleines Schneckenhaus gebaut, was ich auch ganz schön fand.
Ja, Katharina muss die vielen Anrufe und Nachrichten beantworten und die Beerdigung organisieren, die Finanzen neu ordnen, denn als Freiberufler hat ihr Mann leider keine große Vorsorge getroffen. Aber vor allem möchte sie für Jon da sein, also schauen, wie es ihm geht, Essen kochen, ihm Fragen beantworten. Also Zeit für sich und für ihre Trauer hat sie in dieser ersten Zeit überhaupt nicht.
Also das war dann wirklich nach dem Tod, als ich mich eigentlich unglaublich alleingelassen fühlte, so mit dem ganzen bürokratischen Zeug, was dann kam, also diese Renten beantragen zu müssen oder zu dürfen. Das hat mich komplett überfordert, aber auch also dieses Gefühl, so alleingelassen zu sein, so tapfer sein zu müssen, jetzt auch für Jon. Also ich muss ja jetzt stark sein.
Hat sie da irgendwelche nahen Verwandten oder enge Freunde an der Seite, die ihr so ein bisschen Unterstützung geben in dieser Zeit?
Ja, also Geschwister und Freunde und Nachbarn kommen natürlich, ne, und sind irgendwie da und bringen Essen vorbei. Aber alle müssen dann natürlich auch arbeiten, ne, haben selbst kleine Kinder. Teilweise wohnen die auch gar nicht so in der Nähe, wie das halt so ist, ne? Also. Mhm.
Und sie findet da in der Zeit einfach auch wenig Platz für sich und ihre Sorgen, weil sie muss halt durchpowern, was da ansteht.
Genau, genau. Ne, also sie will einfach für ihn da sein. Und dann kommt noch dazu, dass sie auch so nach 2 Wochen spürt, dass er auch wieder seinen gewohnten Rhythmus braucht irgendwann. Ne, also er auch mal raus muss, ne, weil er schon viel zu viel Zeit alleine mit ihr und in seinem Zimmer verbracht hat. Und dann nimmt sie auch Kontakt zur Schule auf, organisiert also, dass er wieder in den Unterricht kann, aber natürlich auch jederzeit wieder nach Hause kann, wenn es ihm nicht gut geht. Weil sie möchte auch, dass er vor allem Dingen in Kontakt mit seinen Freunden bleibt.
Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, dass der Jon sich verschließt, dass der sich abkapselt, aber auch vor sich selber vielleicht nicht an sich heranlässt, was ihm und uns widerfahren ist. Und er hat selber auch gesagt, ich glaube, ich habe es immer noch nicht gecheckt. Das waren so 2, 3 Wochen vielleicht nach dem Tod des Vaters.
Ja, und es ist genau, wie du auch sagst. Also in dieser ersten Zeit, ne, schafft sie es also irgendwie, sich um den Alltag zu kümmern und für Jon da zu sein. Aber eben, also ne, ihre eigene Trauer, ihre eigenen Gefühle kommen natürlich viel zu kurz. Und sie will ja auch nicht, dass Jon Angst bekommt. Ne? Also das ist, sie ist ja jetzt der letzte Anker und den soll er natürlich nicht verlieren. Und dafür muss sie aber natürlich einfach manchmal über ihre Grenzen gehen.
Natürlich hat er mich traurig erlebt und auch weinend. Und er hat auch erlebt, dass ich wieder, nachdem er das Haus verlassen hat, um zur Schule zu gehen, dass ich wieder ins Bett gegangen bin, weil ich wusste, irgendwie heute kriege ich aber nicht viel mehr hin, als das Kind auf den Weg zu bringen. So. Ich war ja selber auch alles andere als stabil. Und es gab viele Situationen, wo mich das sehr viel Kraft gekostet hat, überhaupt noch zu funktionieren in dem Alltag. Und für ihn war das ja sicherlich auch nicht einfach, so eine Situation, wo dann wirklich, also diese Abwesenheit so stark auch zu spüren war von dem Papa. Ja, und dann habe ich eigentlich befürchtet, dass über diesen Kummer, den jeder von uns ja ganz verschieden erlebt hat, dass wir da vielleicht die Verbindung verlieren könnten.
Tja, also damals ergreift mich ganz schön, weil man muss sich ja auch vorstellen, mit 13 hat er ja auch eigentlich ganz andere Themen und möchte eigentlich sich gerne in Ruhe verabschieden, aber jetzt nicht so.
Ja, genau. Und ja, also für Katharina, also ihr hilft eigentlich so für sich selber, abends einfach alles aufzuschreiben, Tagebuch zu führen und ihre vielen Gedanken in Worte, aber auch in Zeichnungen zu fassen. Und ja, also eigentlich hätte Katharina an diesem Punkt auch Hilfe gerne gehabt, also professionelle, weil sie sich eben so überfordert fühlt und spürt, dass sie an ihren Sohn manchmal gar nicht so gut rankommt. Aber also wie gesagt, ne, sie hat gar keine Zeit, sich irgendwie nach einer Psychotherapeutin umzusehen, weil sie konzentriert sich eben auf Jon.
Ich habe einfach überlegt, was kann ich tun? Und ich habe einfach Situationen geschaffen. Also zum Beispiel habe ich ihn gebeten, mit mir auf den Friedhof zu gehen, um dort Pflanzen auf das Grab zu setzen. Also eher so mit dem Vorwand, so, ah, es ist so mühsam, kannst du mir helfen? Oder komm, wir gehen die Eichhörnchen fotografieren. Also Situationen zu schaffen, wo zumindest mal Raum ist für eine Frage oder wo ich ihn mal fragen kann, so ohne dass das so völlig fremd ist. Ja, was denkst du jetzt? Oder vermisst du deinen Vater? Oder wie geht's dir? Und oft kam dann eine Pause, ein Nachdenken, manchmal auch nur so, ich weiß eigentlich nicht, aber ich habe dann auch nicht gebohrt.
Das stelle ich mir auch als große Herausforderung vor. Also Raum für Trauer zu schaffen, aber auch nicht das Thema so überpräsent werden zu lassen, dass es eigentlich gar keine Normalität mehr zulässt. Und da scheint Jon aber Glück gehabt zu haben bei dieser Mutter, so wie sie das klingt. Also das finde ich, das klingt doch nach einem ganz guten Weg, wie sie das macht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, sie hat eigentlich instinktiv, glaube ich, alles richtig gemacht. Und also ich habe auch für die Geschichte mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin gesprochen. Sie heißt Marnie Brück. Und sie hat mir einiges erzählt über Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Und das war natürlich sehr interessant, weil ich auch dadurch nochmal so verstanden habe, dass zum Beispiel so ein Rückzugsverhalten nach so einem schweren Verlust einfach auch sehr typisch ist. Und dass auch die Trauer bei Kindern oder bei Jugendlichen, genau wie bei Erwachsenen, natürlich in verschiedenen Phasen abläuft. Und da braucht es auch einfach Zeit und Geduld, weil die Kinder müssen ja auch erstmal verstehen, okay, das eine Elternteil, der ist wirklich weg für immer. Und diese Rückzugsphase, die ist dann bei ganz vielen mit Isolation, manchmal auch mit so einer Art Regression verbunden. Und da verschlechtern sich manchmal die Schulnoten oder ne, es wird kein Kontakt mehr gesucht mit Gleichaltrigen. Also manche Kinder machen auch das Gegenteil. Also, ne, das
kann sein, muss nicht. Aber,
genau, genau. Ne? Also jeder trauert, genau wie jeder Erwachsene, ne, trauern natürlich auch Kinder irgendwie alle anders. Und Marnie Brück hat mir einfach gesagt, wichtig ist einfach, dass die Kinder dann irgendwann auch eben aus dieser Phase wieder rausfinden. Ne? Also dass das nicht natürlich nicht chronifizieren darf. Und da braucht es einfach Geduld.
Mhm. Und doch werden sie ja als Familie immer wieder darauf stoßen, da fehlt einer. Und also ich meine, lässt sich für sie diese Lücke an der Stelle dann irgendwann überhaupt schließen oder bleibt die unüberbrückbar offen?
Ja, das war wirklich eine besondere Sorge von Katharina, weil sie fand eben, dass Jon mit dem Verlust des Vaters so eine Art Rollenvorbild fehlt. Also weil als die Diagnose kam, war Jon 12 und dann als er gestorben ist, war 13, fast 14. Und Katharina hatte so das Gefühl, so gerade in dieser Zeit, ja, also dass sie diese Lücke eben dieses Vaters überhaupt gar nicht füllen kann. Ne? Also dass Jon, der Vater, einfach so doll fehlen würde. Und ich glaube aber, diese Lücke kann man wahrscheinlich gar nicht füllen und muss man auch gar nicht. Und Kinder suchen sich ja sowieso auch ihre Vorbilder irgendwie selber. Und Katharina hat zum Beispiel was gemacht, die hat immer dafür gesorgt, dass viele Menschen, Freunde, Nachbarn mit am Abendbrottisch saßen. Und zwei Freunde ihres Mannes haben Jon zum Beispiel an den Wochenenden immer mit zu Ausflügen genommen. Und ich glaube, das ist einfach genau das Richtige.
Hat Angebote gemacht.
Genau.
Aber das klingt ja trotz dieser wirklich wahnsinnig schwierigen und emotional belastenden Situation danach, als wäre das damals alles auf einem sehr guten und stabilen Weg eigentlich gewesen.
Ja, einerseits, aber da kam dann doch noch ein bisschen Konflikt im Herbst 2022. Lässt Katharina Jon auch schweren Herzens zum ersten Mal für 2 Tage alleine. Sie musste eine berufliche Reise machen. Und erlebt am Tag ihrer Rückkehr eine kleine Überraschung.
Da kam ich nach Hause und habe mich darauf gefreut, also mit Jon dann zu Abend zu essen und zu reden. Und das Erste, was er sagte, so: Mama, ich werde eine Investition machen. Und er hatte schon recherchiert, er wollte ein motorisiertes Skateboard sich leisten und hatte schon jemanden auf da im Internet gefunden, der eins verkaufen wollte in Hamburg und Schnäppchen nur 200 Euro. Und ich so: Jon, nein, das geht nicht, das ist viel zu gefährlich. Und dann hatten wir Streit und er hatte wirklich Tränen in den Augen vor Wut, weil er gesehen hat, dass ich mich da nicht erweichen lasse.
Ja, also da streiten die beiden zum ersten Mal so richtig miteinander und Jon geht wutschnaubend in sein Zimmer. Und Katharina ist natürlich total entsetzt und fühlt sich in diesem Moment unendlich alleine und überfordert, ne? Und denkt sich, was hätte ihr Mann jetzt gemacht, ne? Und was hätte der gesagt?
Ich saß dann wirklich mit Zigarette und Schnaps auf dem Sofa und habe gesagt, was soll ich machen? Ich möchte Jon so gerne. Ich sehe, das ist ein echter Herzenswunsch. Ich würde ihm den gerne erfüllen, aber er kann doch nicht in Berlin mit einem motorisierten Skateboard auf der Straße? Wo will der überhaupt fahren und so?
Ja, also sie geht richtig in so ein gedankliches Zwiegespräch mit ihrem verstorbenen Mann und ist sich dann aber irgendwann auch sicher, nee, also auch Georg, der hätte niemals erlaubt, dass er sich so ein motorisiertes Skateboard kauft.
Am nächsten Morgen beim Frühstück sage ich zu Jon, ich habe mit deinem Vater gesprochen, das mit dem Skateboard, das geht auf keinen Fall. Dann sagt Jon zu mir, ich habe auch mit Papa gesprochen und er hat gesagt, also wenn ich da wäre, dann hätten wir das Ding schon längst bestellt. Wir haben beide so gelacht, ja, weil der ist dann halt auch nicht weg, so ein Vater, der ist ja nicht weg. Der ist dann schon noch da.
Da haben die ja einen schönen Weg gefunden. Das ist eine Frage, wohin führt der dann am Ende? Aber er führt vor allem zur Präsenz des Vaters und das ist toll.
Absolut, absolut. Ne? Also, und Katharina, glaube ich, fühlt in diesem Moment so eine richtige Erleichterung, ne? Weil Jon ist jetzt zum ersten Mal wieder für etwas Feuer und Flamme und hat die ganzen 2 Tage, in denen sie weg war, recherchiert und sich in den Plan mit dem motorisierten Skateboard verliebt. Ne? Also sich selber gesehen, wie er in Zukunft glücklich damit durch die Stadt saust. Ne? Und also für sie war das wirklich so, erst endlich rausgekommen aus diesem Schneckenhaus. Und vor allen Dingen, sie fühlt auch, ja, der hat genau so einen engen innerlichen Kontakt noch zum Vater wie sie eben, ne, zu ihrem Partner. Und nach dieser Szene, da wird ihr auch ein bisschen klar, ja, sie muss ihn halt auch einfach ein bisschen mehr loslassen, ne, ihm mehr erlauben, ne, damit er einfach wachsen kann, ne, und damit er sich auch weiterentwickeln kann.
Als mein Mann noch lebte, war der Jon ja noch sehr an uns dran. Da gab es diese Situation eigentlich nicht, dass der alleine losgezogen wäre. Ich muss mich schon manchmal zurückhalten mit meiner Besorgtheit, weil ich merke, so, was kriegt denn der für eine Idee davon, was ihn draußen erwartet in der Welt?
Trotz aller Sorge in dieser Zeit hat Katharina gelernt, dass sie ihren Sohn ein Stück weit also auch loslassen muss. Wie geht's denn weiter mit den beiden?
Ja, also 2 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, da ist Jon inzwischen 16, fährt er dann das erste Mal allein in den Urlaub. Und also mit einer Jugendgruppe nach Schweden. Und Katharina verbringt währenddessen Zeit allein auf Fehmarn, also in dem alten Ferienhaus ihrer Familie. Und sie denkt sich, ach, endlich Zeit für mich, ne? Also arbeiten will sie auch nicht, ne? Also lesen, schlafen, essen und am Strand spazieren gehen. Das ist so ihr Vorhaben.
Ich habe mich sehr gefreut, endlich mal Zeit für mich zu haben und mich nur um meine Bedürfnisse zu kümmern und den Tag zu gestalten, wie ich will. Und ich konnte das gar nicht genießen. Ich war wirklich einsam. So, ich war wirklich einsam. Und ich hatte auch, es war auch so eine Einsamkeit, wo man keinen anruft. Wo man nicht keine Lust hat, sich zu verabreden und keine Energie. So.
Also sie fällt so richtig in so ein tiefes Loch. Ne? Und sie fühlt so eine existenzielle Einsamkeit und erkennt dann auch irgendwie, dass sie ihre eigene Trauer gar nicht länger verdrängen kann. Also sie hält das aber auch aus, ne? Also diese wahnsinnige Trauer, und nimmt sich dann aber auch vor, so, wenn ich zurück in Berlin bin, dann kümmere ich mich ein bisschen mehr um mich und räume mir dafür auch mehr Zeit ein. Und ja, und das klappt dann auch eigentlich ganz gut. Und daraufhin verändert sich dann auch die Beziehung von Katharina und Jon, ne, so mehr und mehr. Und Katharina hat mir dazu eine ganz tolle Szene erzählt. Da wollen die beiden nämlich das große Segelboot ihres verstorbenen Mannes noch einmal aufs Meer bringen. Und ich finde, diese ganze Szene ist so ein tolles Gleichnis für diese Mutter-Sohn-Beziehung, die sich durch den Tod des Vaters und durch die Pubertät ja neu justieren musste.
Und dieses Boot ist eigentlich eine Nummer zu groß für uns gewesen. Es ist also so eine Jolle, ein Kajütenkreuzer nennt man die. Und es ist 5 Meter lang und wiegt 500 Kilo. Ja, also man muss schon segeln können. Und ich hatte große Sorge, ob Jon und ich, also der Wunsch, wieder zu segeln, war schon groß, aber ob wir das schaffen würden, alleine dieses Boot ins Wasser zu bringen und das auch zu segeln.
Ja, und an dem Tag ist es natürlich auch noch windig und kühl auf der Ostsee. Und Katharina und John haben Mühe, das Boot überhaupt aus dem kleinen Hafen auf die offene See zu bringen. Brauchen auch eine Stunde länger als geplant.
Es war nicht ganz einfach, aber wir haben das Boot, wir haben es ins Wasser gebracht und sind dann, ja, sind rausgefahren aus dem Hafen, haben die Segel gehisst. Ich hatte wirklich auch Angst und ich habe aber meinen Sohn erlebt, wie souverän und ja, er musste schon auch noch überlegen, wie war das jetzt, aber er saß dann am Ruder und ich habe gemacht, was er sagte und das war für mich auch nochmal ein ganz wichtiges Erlebnis, um zu sehen, so, also ich kann wirklich darauf vertrauen, dass der John, der schafft das. So, der weiß, wie man ein Boot segelt, ja. Also mit John an meiner Seite fühle ich mich viel sicherer und wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch.
Das ist auch wirklich bei denen, also kam ja dann damals wirklich alles gleichzeitig. Und ich meine, in dieser Zeit das eigene Kind loslassen zu können, das ist ja eh schon mal eine anspruchsvolle Übung. Und dann aber mit dem Verlust des Partners in der Kombination das auch noch zu tun und das Vertrauen zu schaffen, da sich gegenseitig auch in der Folge des Lebens zu stützen und nicht gleich wieder Angst zu haben vor dem nächsten Verlust.
Genau.
Das haben die ja scheinbar ziemlich gut hingekriegt. Chapeau.
Ja, das fand ich auch. Also und als ich bei Katharina zu Hause war, da habe ich den John auch kurz getroffen und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, die sind wirklich ein gutes Team, ne? Also so wie sie das auch beschreibt, ne? mit der Segelbootszene. Also da spürt man irgendwie, die sind wirklich sehr verbunden. Also der John ist jetzt 17, ne, in der 11. Klasse und der wirkt einfach sehr zugewandt. Und was ich auch total schön finde, also in ihrer Wohnung, da gibt es auch so einen kleinen Altar mit Fotos von Georg und es hängen da auch immer noch so ein paar Sachen an der Garderobe. Ja, und manche dieser Sachen und auch ein paar seiner Schuhe zieht John an. Und ich glaube trotzdem, also beide vermissen natürlich den Vater und den Partner total. Weil ich hatte mich ja auch am Anfang gefragt, ne, also wie schafft man das überhaupt als Alleinerziehende in so einem Fall? Denn jeder, der Kinder hat, du hast ja auch Kinder, ich auch, weiß ja, dass man sich ja sowieso auch ohne Ausnahmesituation immer viel zu viele Sorgen macht, ne? Und dass man die Kinder halt eben auch einfach am liebsten so vor allem beschützen möchte, ja. Und dass man eben irgendwann lernen muss, okay, man muss eben auch ein bisschen loslassen, die müssen halt einfach irgendwann alleine klarkommen. Ja, mich hat das einfach sehr bewegt zu hören, wie das auch gelingen kann, dass man so gestärkt aus so einer Verlusterfahrung auch herausgehen kann. Ne? Also nicht daran so zu zerbrechen, sondern eben auch zu wachsen. Also auch wenn es weh tut. Und ja, wie wichtig diese Balance zwischen Eltern und Kindern ist, ne? Zwischen Geborgenheit und loslassen können. Also dieses berühmte Wurzeln und Flügel mitgeben. Und weil ich glaube, das beschäftigt ja viele Eltern, ne? Also gerade wenn die Kinder in die Pubertät kommen.
Ja, ja, und dann kombiniert mit diesem Verlust, der ja auch einfach eine ganz egoistische, sagen wir mal, Angst mit sich bringt, Verlust zu erleiden. Also der Verlust des Partners und der Verlust des Kindes, das halt gleichzeitig, da kann man ja auch alles an sich ziehen instinktiv, um nicht wieder allein sein zu müssen. Also da in der Situation loslassen zu können, das ist ja dann schon auch ganz besonders anspruchsvoll.
Ja. Ich habe Katharina auch gefragt, was ihr eigentlich im Nachhinein am meisten geholfen hat. Und sie hat gesagt:
Also was mir sehr geholfen hat, war, dass mein Mann immer wieder gesagt hat, als er schon wusste, dass er nicht mehr lange leben wird und dass wir beiden alleine weitermachen würden, hat er immer wieder gesagt, ihr schafft das. Ich mache mir keine Sorgen um euch. So, ihr kriegt das hin. Also und nicht nur zu mir, sondern auch zu John. Und das halte immer nach.
Lieben Dank, Katharina, dass wir deine Geschichte hier erzählen durften. Eure Geschichte. Und vielen Dank, Sandra, dass du sie uns mitgebracht hast. Die Journalistin und Autorin Sandra Löhr war das hier bei Plus1. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich.
Ja, sehr gerne.
Und wenn Sie auch eine Geschichte haben, die gerne erzählt werden möchte, schreiben Sie uns plus1@deutschlandradio.de. Beim Erzählen helfen wir Ihnen dann sehr gerne. In unserer zweiten Plus-1-Podcast-Folge der Woche geht es um verschwundene oder verschwindende Väter in einem anderen Sinne. Vielleicht kennen Sie den Deutschlandfunk-Podcast Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Deren Protagonisten und Macher des Podcasts, Felicitas Stillecke und Konrad Rodenberg, die sind zu Gast bei Plus-1 und erzählen, wie abwesende Väterfiguren ihr Leben beeinflusst haben.
Dass es da ganz stark um meine Kinder und meine Rolle als Vater geht, das ist gar nicht so überraschend, glaube ich. Weil ich natürlich mit der Aufgabe mich konfrontiert sehe, da irgendwie was draus zu machen mit dieser Lücke, die es da so gab.
Es gibt eben eine Lücke, die man so für sich irgendwie schließen muss. Aber es gibt eigentlich jetzt keinen, ich sag ja auch irgendwann zu Konrad, ich beneide dich schon darum, dass du quasi jetzt ein besserer Vater sein kannst, als du hattest. Und dass ich dadurch, dass ich keine Kinder habe, jetzt erstmal gerade finde so, oh, voll scheiße, wie kann ich denn diese Challenge gewinnen jetzt? Wie kann ich denn jetzt meinem Vater sozusagen oder die nächste Generation irgendwie was Besseres bieten?
Und natürlich geht es am Ende auch darum, wie Väter heute sein könnten, ja aus Sicht der beiden sollten und wo wir da aktuell stehen bei den Vätern. Lassen Sie uns gerne auch eine positive Bewertung da wo es geht, und empfehlen Sie uns weiter. Plus-1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Mandy Schielke, Autorin Sandra Löhr, Studiotechnik Malte Wiegert, Produktion Nikolas Hansen und Moderation Utz Dreger. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut, bis bald.